Für immer und ewig. Missio Camp 2015. David Kadel spricht zum Thema: Schon mal Gott erlebt? Wie alles neu wird.
La Pota, La Badi, Matoka, Watata, Tibanana Moka.
Oh, es war der falsche Text, Entschuldigung. Noch vom Kinderprogramm. Sorry. Heute Abend ist das Thema Gott erleben. Und das, was das Missio Camp hier seit 40 Jahren, fast 40, ihr werdet nächstes Jahr 40, gell? Bitte? Das 40. Camp, wow. Was das Missio Camp seit 40 Jahren hier auszeichnet, ist der Titel der Predigt, nämlich Gott erleben. Beim Missio Camp, das ist wie so ein Markenzeichen, kann man Gott erleben. Aber was wird in Zukunft sein, meine Damen und Herren? Hat das Missio Camp eine Zukunft? Wird es noch 40 weitere Jahre geben? Und wir von der Gewerkschaft der Missio Camp Jugend, das ist ein bisschen ernst heute, wir fordern, dass sich hier einige Dinge verändern müssen, damit das Missio Camp auch in Zukunft noch besteht, müssen wir hier einiges ändern und in Zukunft viel mehr für Jugendliche und Kinder machen. Genau, und wegen dem Applaus gucken die beiden so ernst. Müssen wir mehr für Kinder und Jugendliche machen? No. Hallo. Wir fordern, Kinder und Jugendliche müssen mehr im Hauptprogramm vorkommen. Als allererstes brauchen wir, damit das Missio Camp auch in 40 Jahren noch besteht, denke ich, einen neuen Namen, oder?
Ja.
Klar, Mann. Wird Zeit, das Missio Camp... Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Das Missio Camp heißt ja Missio Camp und ich denke, Jugendliche, die wir befragt haben hier, Annika und Livia, wir haben mal so ein bisschen, kann man das sehen? Hallo, kann man sehen? Ja, das ist ja Missio Camp, ja. Und wenn du mit der Kamera mal ein bisschen näher rankommst, haben wir uns überlegt, wir brauchen auch einen neuen Namen, einen jugendlicheren Namen fürs Missio Camp. Zum Beispiel dachten wir, vielleicht sowas mit Z, so Mitsuhoigenha, so ein bisschen japanisch und dann sagen Missio Camp. Ist das gut? Nein, ist schlecht. Danke. Wiedersehen. So, vielleicht aber so das S so Missio, dass man das so ein bisschen verändert. Missio Camp ist vielleicht in Zukunft so kindgerecht, wie so irgendwie vielleicht so. Minions Camp. Mininos? Na, vielleicht so. Minions Camp. Ist das ein Titel für die Jugendlichen? Ist das okay? Vielleicht können wir mal alle, die das wollen, auf drei Minions Camp sagen. 1, 2, 3. Na, wollen nicht so viele, ist mir doch egal. Und ich fordere auch ab morgen beim Essen, soll das ein Witz sein, ich fordere ab morgen mehr Buchstabensuppe. Ja, Mann, die sind voll ernst, die beiden. Guckt euch das mal an. Ist doch nicht jugendgerecht hier. Lach mal. Ja, wir wollen, dass unsere Kinder und Jugendliche in Zukunft mehr lachen. Deswegen haben wir jetzt ein bisschen aufgeräumt. Nicht nur der neue Name, sondern wir haben auch neue Mitarbeiter. Und zwar haben wir überlegt, also bitte jetzt mal dieses Kinderbild zeigen. So sollte das hier auf dem Missio Camp in Zukunft aussehen, dass Kinder Spaß haben und Jugendliche. Wo ist das Bild? Da ist das Bild. So, ja. Spaß beim Missio Camp. Ja. Und wir haben neue Mitarbeiter. Also ich heiße Dave und ich habe zwei neue Mitarbeiter mitgebracht, Kevin und Bob. Und das Erste, was wir gemacht haben, von wegen hier alles wird neu, so heißt er die Predigt. Wir haben die Technik gefeuert, Janis und Tobi sind weg, ich habe zwei neue Mitarbeiter, so sehen die aus, ja? So läuft das hier in Zukunft. Das ist, was die Jugendlichen wollen. Und einer, zeigen wir den Nächsten hier, den Bob, der hat schon richtig Spaß mit den vielen Knöpfen. Ja, Matoka, will Knöpfe, ja? So, und das ist aber noch nicht alles. Die Minions haben mich angesprochen. Die haben gesagt, wenn das schon hier Minions Camp heißt in Zukunft. Ich meine die Worship Band. Ist euch schon mal aufgefallen, die haben alle Bärte? Hallo? Alle Bärte! Guckt ihr euch an! Die haben gesagt, die Minions, wir würden gerne auch Worship machen. Ist es okay für euch? Ich habe gesagt, gut. Aber nur, wenn ihr das schafft, die Band von heute Abend so ein bisschen zu imitieren. Und das ist die Band, die neue Minions Band, die sieht dann so aus, ja? Also rechts Daniel Harter, sieht man so ein bisschen die Frisur, Daniel, ja? Ganz links am Keyboard der Glatzkopf, nicht zu verwechseln mit Ralf Schorn. Ja, der Punker da in der Mitte links, Das ist wahrscheinlich Andi Mett, dann hätte er es ja gar nicht da heute. Ja, Manuel Steinhoff, der Rote in der Mitte, da werden wir gleich dazu kommen, der ist neu hier. Wir haben einen Neuen in der Band, habt ihr es gemerkt? Wir haben einen Neuen in der Band, ja? Ja, da werden wir noch dazu kommen. So, ist das schon mal ein cooles Programm so, neu? Hm. Ach, ich wusste es. Jugendliche sind nicht so einfach zufriedenzustellen. Deswegen haben die mir jetzt auch gesagt, irgendwas stimmt doch hier nicht. Wir hatten früher doch hier immer so eine Fanfare. Und hört euch an, wie jetzt jeder Abend beginnt mit dieser Fanfare. Und das ist Worship. Hört mal rein. Bam, bam, bam! Lauter! Bam, bam, bam! Lach mal. Ist doch gut. Danke. Ja, das ist die neue Fanfare. Gefällt euch das? Neue Fanfare? Ist es gut? Ja? In Zukunft? Hier im. So, wir haben einen neuen Mitarbeiter. Will ich nochmal das Bandfoto zeigen? Wir stellen ja die neuen hier vor. Und da das Mission Camp oder das Minions Camp. Ja. Nein, das ist der Prediger, der soll auch gefeuert werden. Ja. King David. So, unser neuer Mitarbeiter, bitte mit einem Applaus auf die Bühne. Tobi Werner, der Schlagzeuger. Bisschen zur Seite, danke. Tobi muss hierher. Dankeschön. So. Tobi, geht's dir gut?
Hervorragend.
Stark, mein lieber Freund. Sehr gut. Viele kennen den Tobi noch nicht. Er ist tatsächlich das erste Mal jetzt in so einer Woche dabei. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber es gibt ja eine Missio Camp Taufe. Ja? Denkt mal so an Andi Mette. Ja, einige erinnern sich. Und Tobi, du bist ja ein Mann, du machst ja alles mit. Du gehst zum VfB im Fanblock, da wird man auch schon mal nass mit Bier.
Sehr, sehr gut.
Sehr gut, ich mag ihn, Tobi. Tobi ist wirklich einer meiner liebsten Freunde, wahrscheinlich nach der Geschichte gleich nicht mehr, danke. So, Tobi, einmal Augen zu. Ja, Handy kann Augen zu nur. Ja, wie ist, so, die Missio Camp Taufe, weil wir jetzt wirklich einen neuen Mitarbeiter haben. Augen zu. Von Tobi Werner, Achtung. Oh, alle. Oh. Er ist Mitglied! Willkommen! Willkommen im Missio Camp! Einmal bitte die Hand. Willkommen! Unser neuer Mitarbeiter. Vielen Dank. Da müssen alle durch. Selbst Fritz Schroth wurde damals so getauft, 1961. So, was mache ich jetzt mit euch beiden eigentlich? Riesenapplaus für meine beiden Freiwilligen. Hey, hey, hey! Du kannst jetzt wieder lachen. So, Applaus runter. Ach so, halt, ich habe was vergessen. Nehmt eure Bananen mit, Mann. Ja.
Banana, Matoka.
Alles sehr jugendlich hier, ja, im Missio Camp. Ich liebe das Missio Camp. Das Thema heute, Gott erleben, ist etwas, was sehr wichtig ist, finde ich. Und was wir hier im Missio Camp auch erleben, ist, dass Gott hat Humor. Amen. Danke! Einer hat's verstanden. Gott hat Humor. Und ich habe so ein bisschen ein Problem manchmal, wenn ich manchmal in Kirchen bin, dass ich so denke, hallo, wann kommt der Moment, wo man da mal lachen darf? Es ist schon so ein bisschen so, hallo, ich möchte euch... Gott hat Humor. Warum? Jesus, Big Man, macht Wunder. Was war Jesus sein erstes Wunder? Er hat aus Wasser Wein gemacht. Leute, meint ihr, Jesus hat dann irgendwie so gesagt, ja, ich mach da mal ein Wunder, hier 5 Hektoliter Wasser, jetzt Wein und alle so, ah ja, war ja klar, komm, Prost. Ne? So. Nein, die haben sich wahrscheinlich totgelacht. Die haben wahrscheinlich gesagt, ey, was ein cooler Typ, aus Wasser Wein? Kannst du noch andere Tricks? Naja, die kommen später, hat er dann gesagt. Also 100% hat Gott Humor, muss man sich nur mal die Band angucken. Ja, die Bärtigen. Ich lasse mir jetzt auch im Bart stehen, ich möchte dazugehören irgendwie. Ich kann ja auch mal singen. So, ganz ernsthaft, Gott erleben. Wenn ich so das höre, was die Anke gerade über mein Leben so ein bisschen aufgezählt hat, egal in welchem Bereich ich aktiv bin, ob das jetzt in der Fußball-Bundesliga ist oder im Fernsehen oder beim Bücherschreiben oder beim Kabarett, für mich ist kein Erfolg im Leben zu sagen, ja, ich habe jetzt hier irgendwie ein tolles Buch, ich habe jetzt dieses so und so einen Film gemacht. Das ist für mich kein Erfolg. Definitiv nicht. Ich freue mich drüber. Aber ein Erfolg ist für mich, wenn ich nach einem Event wie jetzt im Missio Camp oder in anderen Bereichen im Fußball sagen kann, da haben Menschen Gott erlebt. Das ist für mich Erfolg, weil ich merke, das Wesentliche des Lebens, die Anke hat mich gerade so schön gefragt, was ist denn eigentlich immer und ewig? Und ich glaube, die Dinge, an denen wir uns so hängen, was wir als Erfolg sehen, die sind so schnell, wie sie gekommen sind, auch wieder weg. Aber was bleibt es, wenn Menschen Gott erleben? Woran merkt man eigentlich, dass ein Mensch Gott erlebt? Vorhin hast du ja den Titel vorgelesen, Stefan, hast du schon mal Gott erlebt? Woran merkt man das eigentlich hier im Missio Camp? Seht, wenn ihr euch so anschaut, so die Tage, merkt ihr das, dass Menschen Gott erleben? Sehen die ein bisschen anders aus? Laufen die so durch die Gegend so? Ja, so. Ja, vielleicht sieht man es ein bisschen an ihrem Grinsen, die sind gut drauf. In der Bibel, einer meiner Lieblingsverse, heißt es, glücklich ist der Mensch, nein, das ist er nicht. Ja, wenn es einer meiner Lieblingsverse wäre, wüsste ich ihn jetzt auswendig. Ne? Super. Ja. Die auf Gott sehen, werden strahlen vor Freude, sagt David im Psalm 34. Die auf Gott sehen, schön in Leuchter, hell, werden strahlen, aber nicht einfach so vor Heiligkeit, sondern vor Freude. Ich glaube, Menschen, die Gott erleben, das sind die, die es geschafft haben, in ihrem Leben nicht auf ihre Probleme zu sehen. Jeden Morgen, wenn wir aufstehen, Sorgen, Probleme, Rechnungen bezahlen, kein Geld, das ist kaputt gegangen, ich bin krank. So Menschen, die gelernt haben, nicht auf das zu schauen, sondern auf Gott, werden strahlen vor Freude. Wow. Das ist eine ganz schön hohe Messlatte. Kennt ihr solche Leute, die strahlen vor Freude? Also der Tobi, der gerade da war, der strahlt eigentlich meistens vor Freude. Der ist immer gut drauf. Ich weiß nicht, was der nimmt, aber ist ein cooler Typ. Aber ich glaube, er nimmt Jesus. Wahrscheinlich so Überdosis. Als Kind in so einen Jesus-Trank reingefallen. Tobi Werner. Geht mal bei ihm, wenn ihr... Sind Schwabe eigentlich hier? Sind Schwabe da heute Abend? Ein paar Schwabe? Ah ja, klar. Super, die Schwabe. Doch, drei sind kommen, ja. Sind ein bisschen geizig, die kommen immer so ein bisschen, ja. Geht mal nach Stuttgart zum Tobi in die Gemeinde Jesus-Treff, kann ich nur empfehlen. Super Gemeinde, sehr groß gewachsen in kurzer Zeit, machen ein ganz anspruchsvolles Programm. Da kann man Gott tatsächlich erleben. Die Frage ist für mich, warum starte ich eigentlich hier diesen Abend? Wir haben jetzt vier Abende schön miteinander. Warum ist der erste Abend Gott erleben? Warum ist das so wichtig? Diese zwei Worte, Gott erleben. Ich glaube, ihr fragt euch wahrscheinlich mit mir, wie geht das eigentlich? Wie erlebt man Gott? Manche fragen sich vielleicht nicht. Manche sagen, ja, ich habe ihn heute erlebt. Ganz natürlich, heute Nachmittag, klar, mit ihm geredet. Aber ich glaube, dass sich Menschen generell in unserem Land fragen, wie geht das eigentlich, Gott erleben? Was haben die Christen da eigentlich immer mit diesem, ja, komm zu uns aufs Missio Camp, da kannst du Gott erleben. Was meinen die denn, wie Gott erleben? Sieht man denn da? Wie geht das? Gelbe Seiten, vielleicht nachblättern. Was ist das, Gott erleben? Ist das so eine Metapher? Oder meinen die das ernst? Wie geht das mit dem Gott erleben? Ich glaube, wenn wir Gott nicht spüren und erleben, ich glaube, dann stirbt unser Glaube so Stück für Stück ab. Deswegen ist es für mich ein Thema, was mich seit 2 Jahren sehr begleitet. Deswegen habe ich mir auch überlegt, fange ich heute damit an. Unser Glaube stirbt, tatsächlich. Es steht auch oft in der Bibel, dass Menschen werden verhungern. Das heißt in Matthäus 4, Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort Gottes lebt er. Also wenn wir kein Brot essen ein paar Tage, wie viele Tage halten wir durch? 5, danke, unterschiedlich. Dann werden wir sterben, aber wir unterschätzen, dass das unser Glaube auch mit der Zeit stirbt, wenn wir Gott nicht erleben, sondern wenn wir anfangen, religiös zu werden. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Gott erleben und religiös sein. Wenn unser Glauben so Stück für Stück abnimmt und wir vielleicht sagen, vor einem Jahr, komisch, im Missio Camp oder wo auch immer, da hatte ich noch so richtig starken Glauben, da war so ein Problem und ich dachte, ey, kein Problem. Ich glaube daran, Gott sorgt für mich. Könnt ihr euch noch erinnern? Gesefu? Gott sorgt für uns? No, danke. Kommt später, machen wir morgen. Ja, aber wenn der Glaube immer mehr abnimmt, werden wir religiös. Bedeutet, wir sagen ja nicht plötzlich, ja, ich bin jetzt nicht mehr Christ, ich bin jetzt Atheist, hallo, falls es einen interessiert. Sagen wir nicht, sondern es ist so schleichend, wir bleiben natürlich Christen, wir gehen vielleicht auch in eine Kirche, in so einen Jugendkreis, aber wir werden religiös. Bedeutet, es ist kein echter Glaube, der basiert auf, dass ich mit meinem Jesus ständig unterwegs bin und mir bewusst mache, egal wo ich bin, er ist da, sondern es wird auf einmal so krampfig. Und vor allem Menschen, die religiös sind, sind nervig. Das waren die Pharisäer in der Bibel. Die waren sehr religiös. Kennen die jugendlichen Pharisäer? Schon mal von Pharisäer gehört? Jugendliche hier? Hallo? Hallo? Pharisäer? Das ist ein Getränk in Norddeutschland, so mit Kaffee und Grog und so. Pharisäer. Bisschen Alkohol drin. Aber Pharisäer sind diese lästigen Typen gewesen, die hatten wahrscheinlich auch mal einen Glauben und haben ihn aber immer mehr verloren. Die sind dann zu Jesus gekommen und haben gesagt, hey du Jesus, stimmt es, dass du da so eine Frau geheilt hast am Sabbat? Not funny. We don't like that. Hallo. Sabbat, Alter, kannst du lesen? Du warst so in der Synagoge an Sabbat. Nix Heilung. Hallo, Jesus, sprichst du Deutsch? Hallo, hallo. Ausländer oder was? Die waren da sehr aufgebracht. Die waren religiös. Das hat die gar nicht interessiert, dass eine Frau geheilt wurde. Dass ein Blinder plötzlich sehend wurde. Was wäre hier in Bischofsheim los, wenn einer der blind ist, den die Menschen kennen, seit Geburt in Bischofsheim, 25 Jahre alt, plötzlich fängt er an zu sehen, das wird sich hier rumsprechen, alle würden sagen, unglaublich. Und was machen die Pharisäer? Die sagen, ja, wir freuen uns, vielleicht sind Pharisäer ein bisschen schwäbisch manchmal, wir freuen uns nicht, neu. So stelle ich mir einen Pharisäer vor, ein bisschen schwäbisch angehaucht. Ja, Entschuldigung, ich darf das sagen, ich bin selbst ein Schwab. Bisschen Selbstkritik, ha, Demut, ist klar. Ja, ja, die würden sagen, ja, ich freue mich, kann der wirklich sehen? Alles glaube ich eh nicht, neu. Aber es war halt am Sabbat. Das ist halt das Problem jetzt. Da hätte er den Montag geheilt, wäre es gescheit gewesen. Alter, ihr nervt. Religiöse Leute nerven. Haben keinen Humor, sind relativ uncool. Werdet bitte nicht religiös. Wenn euch nicht nach Beten ist, dann macht nicht so eine Geschichte. Ich muss jetzt Gott mal irgendwie zeigen. Ich habe wirklich mich selbst dabei erwischt kürzlich, wie ich irgendwas, das war mir ganz wichtig. Und dann dachte ich so zu Hause, oh komm, ich muss Gott jetzt mal beeindrucken. Habe ich mir so hingelegt, so, Gott, ehrlich, ey, glaub mir, ich bin tot. Ja, mein Wille, dein Wille geschehe. Ich bin so, ich lieg auf dem Boden, siehst du das? Weißt, ich habe eine Hausstauballergie übrigens. So, und Gott hat wahrscheinlich gesagt, Kadel, hallo, huhu, Kadel, hallo, kannst du schon aufstehen? Weißt du, wir können so reden. Und so, also muss ich mich da nicht hinschmeißen? Nein, nee, okay, gut. Ja, ich habe das auch manchmal, dass ich so denke, oh, ich muss Gott zeigen, ich will das wirklich so. Ich bin ganz religiös auf einmal. Und Gott sagt, wahrscheinlich steht dann Jesus neben mir und sagt, Alter, mach dich locker. hat nie einer gesagt, schmeiß dich dahin. Ja, mach dich komplett locker, rede einfach mit mir. Ja? Seid also einfach authentisch mit Gott bewusst, er hört mich. Ich muss nicht irgendwas hier abziehen. Wo erleben wir Gott? Wenn ich euch jetzt fragen würde, wo erleben wir Gott? Ich frage mal, schreit mal rein, wo erlebt ihr Gott? Irgendjemand, höre ich was? Beim Kochen. Das war eine Frau, war klar. Beim Kochen, ja. Lieber Gott, lass, dass mein Eintopf nicht anbrennt. Wo noch? Beim Reiten, wo noch? Was? Singen. Ja, beim Singen erlebt man Gott, das stimmt. Singen verleiht Schwingen. Beim Putzen. Was bist denn du für einer? Putzen erlebe ich Gott nicht. Das ist Anfechtung, Putzen. Das ist von der anderen Seite. Geht's noch? Sag mal, was sind hier für Leute hier? Glaub ich. Bei Zugfahrten, da kann man schön rausgucken. Ja, im Fußballstadion, da habe ich schon gebetet. Glaub mir, da habe ich schon Gott erlebt. Aber wenn Mainz 05, wenn die jetzt das gegen Bayern München gewinnen, ich verspreche dir Gott, ich werde nie wieder meine Steuer... Nee, lass uns so. Ich habe Gott erlebt. Aber die absoluten Top 2, egal was ihr reinruft, ist... Nummer 2, beim Bibellesen, würde ich sagen, erlebt man Gott. Und bitte lest dieses Buch. Ich habe es auch viel zu oft da stehen, so mit Staub drauf. Muss man wegwischen, weil sonst erleben wir Gott nicht. Wir müssen es lesen, auch wenn wir es schon so oft gehört haben. Wir sind halt ein bisschen blöd, wir vergessen. Das ist so die Krux, Krux heißt übrigens Kreuz. Die Krux der Menschheit, wir vergessen. Das wird Thema sein im Familiencamp, gegen das Vergessen. Donnerstag, wer Lust hat. Und die Nummer 1, wo wir Gott erleben, ist, warum schreie ich eigentlich so? Das ist auch so religiös, gell? So die Typen, die, and I tell you people of God, what does the Gemeinde say? Das ist echt cool, man muss nur schreien und hast die Leute schon so ein bisschen. Also 5 hatte ich, danke. Ihr seid erlöst, ihr fallt nicht auf so religiöse rein, das gefällt mir, das ist cool. Also wenn ihr jetzt alle geschrien hättet, Amen, dann hätte ich gedacht, oh, Stefan, Anke, die Leute, müssen ein bisschen... Aber nur 5 sind drauf reingefallen. Von daher komme ich mal ein bisschen runter jetzt. Okay? Tobi ist besser? So ein bisschen, ja. Tobi war gerade auf so einem Seminar, Evangelische Landeskirche. Wir haben sich unterhalten, ich glaube, 6 Tage am Stück, ohne Essen, ohne Atmen. Was für Gesten beim Beten, beim Segnen, welchen Winkel man da haben, das ist kein Witz, welchen Winkel man haben muss. Alter Schwede, herzlich willkommen. Ich möchte in meinem nächsten Leben religiös sein. Ich glaube, das ist besser als Kabarett. Da hast du was zu lachen, Alter. So. Nummer 1 ist Gott erleben beim Beten. Jetzt kommen wir zum Thema. Jetzt wird's ernst. Das ist die Nummer 1. Die absolute Nummer 1. Wenn einer fragt, wie kann man Gott erleben? Beten. Sich Zeit nehmen. Beten. Achtung. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Ganz schwach. Typ fällt nicht auf. So grau in grau. 0815. Aber er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte, und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals, und der Himmel gab den Regen, also nach 3 Jahren und 6 Monaten, und die Erde brachte ihre Frucht. Unglaublich, oder? Ein schwacher Mensch, also steht da extra, war jetzt nicht so ein Held wie Josef, David, so diese Typen, sondern so ein ganz normaler Typ. Aber es reicht mir noch nicht, weil dadurch lernen wir jetzt, glaube ich, nicht wirklich so in der Tiefe, wie geht das mit dem Beten, was ist wichtig? Weil wir sind wahrscheinlich alle schwache Menschen und dann sagen wir, der Elia ist schwach, ja, warum passiert jetzt bei dem, bei mir nicht? Ja, also wir sind ja alle schwach irgendwie. Jetzt kommt eigentlich der wichtigere Vers. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Also bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Wahrscheinlich äußerlich und innerlich. Es steht in Jakobus 5, 16, falls es irgendwie einen interessiert oder jemand mitschreiben möchte. Jetzt natürlich dann die 1-Million-Dollar-Frage, wenn das Gebet des Gerechten erhört wird, wann ist man denn gerecht? Also was wir alle wahrscheinlich wissen hier, dass wir durch Glauben gerecht sind, oder? Das ist so das Einmaleins des Christseins. Das ist für jemand neu? Du musst nichts machen, du bist nur durch Glauben gerecht. Ist das neu für irgendjemand? Wisst ihr alle. Gut. Was macht mich denn gerecht nur durch Glauben? Was ist denn bitte ein ernsthaftes Gebet? Warum hört Gott den einen scheinbar und den anderen nicht? Ich verstehe das nicht, sage ich euch ganz ehrlich. Ich frage mich oft, warum wird mein Gebet nicht erhört, aber das von einem anderen Typen? Was mache ich anders? Was ist denn bitte ein ernsthaftes Gebet, was Gott fordert? Ich habe dann über das Wort Ernst nachgedacht. Und es hat mich erinnert an meine Jugend, wenn Lehrer zu mir kamen und wenn die gesagt haben, David, wir müssen mal ein ernstes Gespräch führen. Kannst du heute Nachmittag? Da habe ich mich immer gefreut darauf, wie auf Windpocken, so ungefähr. Da dachte ich so, oh, das hört sich schon nicht gut an. Wir müssen ein ernstes Gespräch führen. Und ich wusste, das Wort Ernst, ich wusste, dass ich da nicht so schnell rauskomme aus der Nummer. Das wird nicht so sein, dass der Lehrer sagt, ja, David, das war so und so, aber du bist schon ein netter Junge. So, sondern ein ernstes Gespräch dauert. Deswegen nervt es auch, ernstes Gespräch. Das ist das Attribut. Ein ernstes Gespräch ist etwas, was mit einer Länge zu tun hat. Geht nicht so mal schnell. Wenn einer eine schlimme Krankheit hat, ja, dann wird er nicht, das ist ja was Ernstes. Eine schlimme Krankheit, der Arzt sagt plötzlich, Sie haben ein großes Problem. Das wird auf einmal ernst. Dann wird er nicht 15 Sekunden zu Hause, nachdem er nach Hause gekommen ist, da sitzen und sagen, ja Gott, jetzt sitzen wir hier, ich habe Krebs, aber du machst es schon, weil es kommt gleich Marienhof. Sorry, so 15 Sekunden ungefähr. Ne? Ist das kein ernstes Gebet? Also meint er das ernst? Ich glaube, dass Gott würde gerne für uns viel mehr tun, das sagt er auch in der Bibel, ich würde gerne viel mehr tun, als ihr euch vorstellen könnt, aber er möchte auch sehen, wie ernst meinen wir das denn? Vielleicht ist es ein ganz guter Vergleich, wenn wir über das Fasten nachdenken, was ja auch jetzt keinem so richtig Spaß macht, aber Jesus hat das ja irgendwann mal ins Spiel gebracht und hat gesagt, ja, wenn ihr wirklich ein Problem habt, dann hilft Beten und Fasten. Und ich glaube nicht, dass Gott so ein Typ ist, wie jetzt so viele Veganer und so und Verzicht und Askese, sondern, und deswegen hat er gesagt, so, ihr dürft jetzt nichts mehr essen, kein Nutella mehr, keine Pizza, damit ich irgendwie, dass ihr heiliger seid, religiös seid, sondern Gott will nur sehen, wenn einer fastet, weil er ein Problem hat, Gott will nur sehen, wie ernst meint er es denn? Das nächste Mal, wenn ihr ein Problem habt und ihr kommt vor Gott, stellt euch in Gedanken mit ein bisschen Fantasie vor, wie Gott zu euch sagt, okay, du willst das von mir und du, Und auf einer Skala von 0 bis 10, wie sehr willst du das? Und wenn du sagen würdest, also 0, 1, 2, also so da unten so, dann würde Gott wahrscheinlich sagen, ja, dann vielleicht kommt es ja von alleine, brauchst du mich nicht. Und wenn einer sagen würde, ja, Gott, sollte es ein Witz sein, auf einer Skala von 0 bis 10, wie ernst ich das will? Ich will es 10! Ja, und Gott sagt, schreib mich nicht so an. Okay, ich hab's kapiert. Und was können wir jetzt machen? Und dieser Typ, glaube ich, der wird an Gott kleben. Der wird sagen, ich habe ein richtiges Problem, ich klebe an Gott dran, ich bleibe bei ihm. Dazu sagt Jesus, von wegen, wenn wir etwas möchten, wenn wir etwas erbitten, da sagt Jesus dazu, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch auch bleiben, dann könnt ihr bitten, wofür ihr wollt, und es wird euch gegeben werden. Bitte nicht vergessen, Zaubersatz der Bibel. Johannes 15, Vers 7, ein unglaublicher Satz. Da steht so viel Wahrheit drin. Jesus sagt einfach, das Geheimnis ist, bleiben bei mir. Also nicht zu Gott kommen und sagen, Gott, das und das möchte ich, das ist jetzt ein ernsthaftes Gebet und jetzt muss ich mich aber wieder der Welt zuwenden, weil hier gibt es so viele tolle Dinge, die alle viel wichtiger sind als Gott. Also Gott ist so auf der Prioritätenliste am Platz 12. Ist auch nicht schlecht, Jesus, komm, sei zufrieden. 12, der 12. Mann, toll, 12 Jünger, 12 Jahreszeiten, 12 Monate, irgend sowas. Aber ist wichtig, 12, ist besser als 13, heul nicht rum. Ja, so. Aber Jesus wird dann sagen, okay, irgendwie so ernst ist es ihm nicht. Er bleibt nicht bei mir. Das ist ein riesen Fragezeichen für mich in meinem Leben. Warum kriege ich das eigentlich nicht hin? Obwohl ich so ein Riesenfan bin von Jesus, dass ich bei ihm bleibe. Ehrlich, Leute, ich frage mich schon manchmal, was ist mit mir los? Ich weiß doch, dass er für mich sorgt und trotzdem entferne ich mich immer wieder von ihm. Es fällt so schwer, an Jesus zu bleiben. Es fällt so schwer, dass seine Worte, wie ihr sagt, in meinem Kopf bleiben. Deswegen habe ich angefangen, bevor ich umgezogen bin, hatte ich eine Wohnung in Wiesbaden und da waren überall so Zettelchen im Bad und im Flur und überall, wo ich so vorbeikomme, dass ich das nicht vergesse, dass da steht, werdet stark durch die Verbindung zum Herrn. Das stand bei mir im Flur, Epheser 6. Werdet stark. Ich brauche jeden Tag Energie. Brauchen wir alle. Und wie kriege ich die? Werdet stark durch die Verbindung zum Herrn. Das ist etwas, wo ich mir gesagt habe, Gott, lass es in meinem Schädel bleiben, dass ich ständig verbunden bin mit dir. Dann passiert was. Vor 2 Jahren hatte ich eine schwierige Phase als Selbstständiger. Ich bin seit 15 Jahren selbstständig und da geht es so ein bisschen auf und ab im Leben. Und ich brauchte Ermutigung in meinem Leben. Und ich bin in eine Buchhandlung gegangen, weil ich mir gesagt habe, boah, ich weiß nicht, was ich lesen soll. Ich brauche irgendwie Futter. Ich war kurz vorm geistig innerlich am Verhungern. Ich brauche mal ein Buch und da war so meine Vorstellung, wenn ihr loszieht, manchmal habt ihr auch so eine Idee für einen Urlaub, was brauchst du, einen Roman oder irgendwas Leichtes. Meine Idee war, ich brauche ein Buch, das kaufe ich mir jetzt im Hugendubel, Riesenbuchhandlung auf 6 Ebenen, kannst du dich verlaufen, wo Christen schreiben, was sie mit Gott erleben, weil ich brauche Ermutigung, weil irgendwie erlebe ich Gott nicht mehr so richtig. Gibt's so ein Buch und ich habe da gesucht, eine Stunde. Natürlich bin ich erstmal so an der riesen Esoterik-Abteilung mit so einer kleinen S-Bahn, war da, die war so groß, da musste man mit der S9 fahren, also unglaublich viel Esoterik. Und da war da so 5 Bibeln und ein Buch von Kessmann, Margot, das kannte ich schon, Peter Hane, Fußballbibel haben die auch da. Ich direkt groß hingestellt, dass die das sieht. Also, voll der Angeber, gell? Und dann habe ich geguckt und gesucht und gedacht, es gibt, also vielleicht habe ich es nicht gefunden, aber ich habe kein Buch gefunden, wo Christen erzählen, mal ganz offen und authentisch von ihren Problemen, von ihren Sorgen, von ihren Zweifeln, aber dass sie denn Gott erlebt haben. Ich hätte es gerne sofort gekauft. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe überlegt, okay, was wir brauchen im Leben, ich hatte ja gesagt, Nummer 2, die Bibel mehr zu verstehen. Nummer 1, dafür gibt es sehr viel eigentlich geschrieben, aber Nummer 1, das Gebet, da ist meiner Meinung nach das sehr stiefmütterlich immer noch behandelt bei uns Christen. Und dann, um es kurz zu machen, da war ich auf dem Missio Camp vor 1 Jahr hier und habe dann, glaube ich, mal in meiner letzten Predigt so ins Publikum gerufen, ich mache übrigens gerade so ein neues Buchprojekt, wenn einer was mit Gott erlebt hat, kann er mir eine E-Mail schreiben. Ja? Könnt ihr euch erinnern? War da jemand da hinten? Wer weiß das noch? Schon einige wissen es noch, ja? Weil ich habe mir einfach gesagt, zu jammern, das machen wir ja oft, warum gibt's das nicht, was ist da los? Das ist einfach, aber ich habe mir gesagt, komm, was soll's, schreib's selber. Wenn es das nicht gibt, frag Leute. Ich mache das eben. Ja, dann lese ich mein eigenes Buch, ermutigt mich auch am Ende. Hab dann Leute gefragt. Tatsächlich haben 2 aus dem Missio Camp auf meine Frage, die Frage war ja, Was hast du einmal mit Gott erlebt, was du mir schreiben würdest auf 2 Seiten, was Menschen ermutigen würde? So eine kurze Geschichte, etwas mit Gott im Gebet. Vielleicht könnt ihr mal zeigen, so sieht es dann aus. So haben wir dann das Buch genannt bei Gerd Medien. Wenn du für Sonne betest, lass den Schirm zu Hause. Ja, weil es ist konsequent. Ist doch komisch, wenn wir Amen sagen und Amen heißt, so sei es. Geht es euch dann nicht auch so, dass wir, sobald wir Amen gesagt haben, machen wir die Augen auf, sagt unser Gehirn, das wird doch eh nichts. Ja, oder Amen, Gott hilft, dass so und so wird. Und das Nächste, was wir machen, ist, wir machen es selbst, weil wir denken, mein eigenes Gebet. Das hat mich jahrelang wirklich sehr, fast schon gequält, weil ich dachte, was bin ich eigentlich für ein Christ? Also ich bete und irgendwie glaube ich ja selbst nicht so richtig daran. Wie sehen das denn andere? Ist es bei denen auch so? Und dann ist was ziemlich Verrücktes passiert. Ich habe circa 100 Leute gefragt, kannst du was schreiben dazu? Und da habe ich echt so in ein Wespennest gestochen mit dieser Frage. Also da war die ganze Bandbreite von Reaktionen, von, ich kann dir was schreiben, bis hin zu, wie viele Jahre habe ich Zeit, bis wann brauchst du es? Bis hin zu, ich glaube, ich falle gleich vom Glauben ab. Das hat mir noch nie einer gefragt, hast du schon was mit Gott erlebt? Also Leute waren dann auch relativ verzweifelt, manche. Haben gesagt, das war richtig die falsche Frage, David. Also, okay. Aber manche haben dann gesagt, das ist eine tolle Frage, ich muss da mal drüber nachdenken. Gib mir mal 2 Wochen. Und dann kamen sehr, sehr schöne Geschichten, die tatsächlich mir, und da war ich eigentlich der Beschenkteste von allen, also Gott hat mein Gebet eigentlich erhört von diesem in der Buchhandlung. Weil ich saß dann nämlich da, ein paar Wochen später, als die ersten Geschichten reinkamen, und ich habe ständig E-Mails bekommen. Jeden Tag musste ich Geschichten lesen von Menschen, was sie Tolles mit Gott erlebt haben. Und da dachte ich so, danke Gott, da ist das Buch. Jeden Tag kriege ich eine neue Geschichte per E-Mail. Manche Geschichten musste man ein bisschen kürzen oder vielleicht ein bisschen andere Sprache reinbringen. Manche hatten 25 Smileys drin, waren so ähnlich wie ich. Ne? So, musste man die Smileys rausschneiden. Emoticons. Aber auf einmal dachte ich so, man muss doch die Leute eigentlich nur fragen. Aber wann fragen wir denn uns Christen, hast du schon mal was mit Gott erlebt? Hast du in den letzten Wochen was mit Gott erlebt? Lass uns miteinander hier in diesen Tagen mit allen uns zusammen, die wir hier sind, ob wir erwachsen sind oder Jugendliche oder Kinder, ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und nicht nur an der Oberfläche diese kostbare Zeit vergeuden. Guck mal, dein neues Auto, was hat das gekostet und so? Hat es viele PS? Schön. Sondern lass doch mal diese Zeit uns nutzen und fragen, wie sieht's in deinem Glaubensleben aus? Hast du was mit Gott erlebt? Zum nächsten Bild noch von dem Buch möchte ich euch erzählen, dass die Isabel Weiterer hier, die sehr viel, seit wie vielen Jahren arbeitet die Isa hier mit? Ewigkeiten. Isa ist quasi das Missio Camp. Isa Weiterer, der Daniel Harter, der ja hier schön den Lobpreis macht. Und einige kennt ihr vielleicht, Volker Schmidt-Bäumler von dem 2. Also eine ganze Menge Leute haben dann plötzlich ausgepackt und haben Geschichten erzählt. Und warum mir das wichtig ist, euch das zu zeigen. Nicht, dass ich jetzt noch viel mehr Millionen auf meinem Konto habe als vorher. Ich musste auch kürzlich wirklich ein Girokonto schließen, weil das war so voll. Ich musste ein neues aufmachen. Ich erzähle euch deswegen die Geschichte, weil wir haben echt eine Welle erlebt mit diesem Buch und das ist erst seit Mai da, dass so viele erzählen, was sie, zum Beispiel die Isabel hier, was sie erleben mit dem Buch. Du gibst es natürlich Freunden, also es sind 30 Autoren, die da drin mitschreiben. Die haben das Buch dann bekommen zu Hause und sagen, so, wer in meinem Umfeld, vielleicht mein Cousin oder mein Nachbar vom Fußball, wem gebe ich das jetzt? Weil wir kennen uns schon viele Jahre, aber der weiß gar nicht aus meinem Herzen, was ich mit Gott erlebt habe. Und ich habe immer mal so beim Grillen vielleicht gedacht, so zwischen Tür und Angel kommt man mal ins Gespräch über den Glauben, aber es hat irgendwie nie gepasst. Und da fangen die Leute plötzlich an zu sagen, jetzt wo sie das Buch haben und sie sind ganz stolz, wie ihr seht, bis auf Volker Schmidt-Bäumler, der ist ein bisschen gaga, aber der in der Mitte. Aber die anderen waren stolz, dass sie sagen, ich schenke das dem und dem, weil dann kann der das endlich mal lesen, meine Geschichte. So, der Abschuss ist der Typ unten links, das ist ein Spieler von Red Bull Salzburg. Ganz ohne Fußball kann ich nicht, sorry, einer musste natürlich dann wieder drin sein in dem Buch. Der Maxi Meyer, der ist 17 Jahre alt und Gerd Medien, der Verlag, hat gesagt, die Autoren kriegen natürlich 40% Rabatt und der Typ hat bis heute 150 Bücher bestellt. Ich krieg ständig eine E-Mail von ihm, David, kannst du mir nochmal 70 Stück schicken nach Österreich? Ich brauche die für meine Mannschaft bei Red Bull, die kennen Jesus alle nicht. Ja? Unglaublich. Also, ihr als Missio Camp Familie, können mal auf Amazon irgendwie was schreiben. Helft mir bitte mit, das Buch bekannt zu machen. Wie gesagt, es geht mir nicht darum, dass es ein Erfolg ist im wirtschaftlichen Sinne, sondern für mich ist es Erfolg in meinem Leben, wenn ich irgendwann tot bin. Und das meine ich ganz ernst. Hans-Peter Reuer, vor 3 Jahren war er hier, vor 2, saßen abends noch schön oben zusammen, haben Käse gegessen, Wein getrunken mit der Band. Hans-Peter Reuer musste leider 2 Stunden unsere schlechten Witze ertragen von der Band. Aber er hat irgendwann gesagt, ja, ihr seid ein verrückter Haufen, hat er gesagt. Ja. Und dann, ich glaube, eine Woche später ist er abgestürzt mit so einem Drachenflieger und war tot. Für mich war das völlig irre. Aber wenn einer Schätze im Himmel gesammelt hat, ich liebe diesen Typen Hans-Peter Reuer, dann er. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihm Geld egal war, genauso wie mir Geld egal ist. Genauso wie Adrian Pless, der eigentlich hier sein sollte heute, danke, dass ich ihn vertreten darf, auch einer ist, der sagt in seinen Büchern immer wieder wie ein roter Faden, hey, es geht darum, dass wir Schätze im Himmel sammeln, dass Menschen Gott erleben. Jetzt muss ich was trinken. Ein Problem in unserem Leben als Christ ist dieser eine schöne Spruch, Not lehrt beten. Warum brauchen wir eigentlich immer wieder erst eine Krise, dass wir zu Gott kommen? Geht es denn nicht anders? Wir kommen natürlich immer wieder zu Gott, aber unser Leben geht ja so. Und dann geht es uns gut und wir sagen, ja, der Kadel, was erzählt er da vorne mit Wundern und Gott erleben? Also ich brauche Gott gerade gar nicht. Ich bin hier oben. Ich surfe so auf dieser Welle. Mir geht's gut. Eine tolle Frau, tolles Auto, so diese Werbung, mein Haus, mein Pferd, meine Frau, mein Auto. Mir geht's gut. Also ich glaube, diese Menschen, mein Minion übrigens auch, diese Menschen brauchen nicht wirklich ein Wunder. Dann, wenn es so runtergeht und die nächste Krise kommt bestimmt, also den möchte ich hier sehen, hier im Zelt, der keine, niemals eine Krise hat, plötzlich erinnern wir uns. Und da kommt so ein bisschen dieses Schamgefühl, weil, ich habe Gott völlig vergessen. Mir ging es so gut, sorry Gott, aber ich habe dich vergessen. Und dann machen wir halt irgendeinen Mist. Und erst dieser Mist bringt uns wieder zu Gott. Ich habe gelesen vor ein paar Tagen von König David, weil mich das nochmal interessiert hat. Der hat ja richtig Mist gemacht. König David war der Mann nach dem Herzen Gottes. Also er kommt 1000 Mal vor in der Bibel. Jesus, glaube ich, nur 750 Mal. Dieser Typ war, also er ist quasi das Alte Testament in Person. An Weihnachten hören wir dann Jesus aus der Stadt Davids. David, Big David. Und dann habe ich nochmal gelesen, was er denn gemacht hat mit dieser Bathseba. Und ich hatte so in Erinnerung, schlechte Erinnerung, ja, das war so eine Geschichte, da hat er mal einen schlechten Tag gehabt, der David. Und deswegen hat er Mist gemacht. Und am nächsten Tag war bestimmt alles wieder gut, weil er gesagt hat, sorry, Gott. Nein, ich habe gelesen, das ging über Tage. Er ist nicht mit in den Krieg gezogen, hat gesagt, lass noch mal die anderen machen. Ich bin so auf eine Welle, mir geht's gut. Gott, ich mache mal Auszeit. Und dann ist er so am sich waschen und sieht da diese Frau und denkt, oh, die kenne ich noch gar nicht. Ich habe zwar 5 Frauen, aber die kannte ich noch nicht. Das ist auch eigentlich so eine Frage, die ich Gott stellen werde. Warum durfte David eigentlich 5 Frauen haben? Das werde ich nie verstehen, wenn ich dann bei ihm im Himmel bin. Auf jeden Fall nimmt er diese Frau zu sich, ist der erste Mist. Er hat ein schlechtes Gewissen, aber nur so ein bisschen, weil den zweiten Mist, den er macht, ist Uriah, dem die Frau eigentlich gehört, so ein Feldoberst, General. Den ruft er auch zu sich und sagt, ja, Uriah, das und das und das, weil er denkt, oh, wie kriege ich den los? Also er plant, ihn umzubringen und das geht über Tage. Und er gibt Uriah zu trinken und sagt, ich mache dich ein bisschen besoffen, dann geh zu deiner Frau. Geh du zu ihr, weil den Rest kann ich nicht sagen. So, und Uriah, nein, ich schlafe bei den Männern, ich bin ein Krieger Gottes, bla bla bla. Also das geht über Tage und ich habe mich gefragt, hey, wie kann der Mann nach dem Herzen Gottes, König David, ich meine so eine kleine Glaubenskrise mal so ein bisschen, aber über Tage, dann über Wochen quasi, wenn man das mal so zusammenzählt, weil danach, als dann alles schon geschehen war und Uriah war tot, da hat er nicht bereut. Es musste erst Nathan kommen und ihn so den Spiegel vorhalten. Wie kann das passieren? Warum entfernen wir uns so von Gott? Und ich habe Zeiten, wo ich das ehrlich gesagt satt habe, dass ich wieder zu Gott komme und sagen muss, oh, schon wieder, sorry. How can I ever live? How can we ever learn to live in God? Hat Van Morrison gesungen. Ich glaube, Ire, oder? Ralf Schotte, Ire, Van Morrison, Engländer. Ihre, Van Morrison. When will I ever learn, to live in God? Wann werde ich es endlich lernen? Sagt er ganz verzweifelt in diesem Lied. Und ich möchte mal so zum zum letzten Drittel, schiel mal so ein bisschen auf die Zeit, dahin kommen, was das Geheimnis ist, wie wir an Gott dranbleiben können. Das Geheimnis ist dieses von ganzem Herzen. Ich glaube, Gott sagt uns immer wieder, wenn ich so die Bibel richtig verstehe, Leute, alles oder nichts. Es geht nicht, dass wir eine Frau kennenlernen, also ihr Männer jetzt mal, und ihr habt irgendwann so entschieden, okay, diese Frau werde ich heiraten. Und dann fragt euch einer, und Hochzeit, freust du dich, steht an, super alles, liebst du sie? Und dann wird doch so ein Mann nicht sagen, ja, ich liebe so ein bisschen schon. Ja? Also man liebt nicht ein bisschen. Wenn ich Hunger habe, da habe ich auch nicht so ein bisschen, ich habe Hunger. Ja? Wir müssen uns darauf einlassen auf etwas, nur dann, wenn wir es richtig machen. Und Beziehungen, weiß ich aus eigener Erfahrung, sind nicht einfach. Und ich glaube, wir müssen lernen, dass es mit Gott genauso ist. Wir können nicht so ein bisschen mit Gott gehen als Glücksbringer. Gott kann nicht schaden, sondern er sagt uns Folgendes. Er sagt, ein Mensch, der seine Hand an den Pflug legt und es sieht zurück, ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Zu philosophisch? Machen wir es einfacher. Gott sagt in 2. Chronik 16, 9, seine Augen durchstreifen die Erde und er sucht Menschen, die ihm mit ganzem Herzen nachfolgen, damit er die stärken kann. Und in einer anderen Stelle wiederum sagt er, ich habe so viel Ernte, aber ich finde keine Mitarbeiter. Gott sagt uns quasi, ich finde Menschen, die sagen bei dem Wort, will jemand Segen? Alle so, yeah! Okay, wer will als erstes die Klos putzen? Ja? So, wir sind immer interessiert an Segen. Das ist so ein bisschen unser Ego. Wir haben alle so ein riesen Ego. Aber Gott sagt, ich suche die, die mit ganzem Herzen bei mir sind. Und manchmal treffe ich Christen, wenn wir dann so diskutieren, und ich erzähle so, wie ich versuche zu leben, dass ich Gott gefalle, dass er mich dufte findet. Dann gibt es manchmal so Christen, die dann in unserem Gespräch sagen, ja, aber wie du da lebst, ich bin nicht heilig, sagt dann einer. Ich bin nicht heilig, also ich bin kein Heiliger. Und dann sage ich, ja, ich auch nicht. Wir sind alle keine Heiligen. Aber das Problem ist, in der Bibel steht, wir sollen welche sein. Und es steht sehr oft da. Ihr sollt heilig sein. Christus soll der Mittelpunkt eures Lebens sein. Ihr sollt immer dazu bereit sein, wenn euch Menschen fragen, Rede und Antwort zu stehen. Antwort zu geben auf das, was Menschen fragen. Hast du Gott erlebt? Hiob, lest mal bitte das Buch Hiob nochmal durch. 42 Kapitel und 41 Kapitel lang jammert der Hiob über Gott, weil er ihn auch nicht so richtig versteht. Aber Hiob war ein frommer Mensch. Und er wird vorgestellt als so ein Champions League-Christ. So einer, der es echt checkt. Und trotzdem sagt er am Ende einen unfassbaren Satz. Er sagt, Gott, ich kannte dich, wenn ich ehrlich bin, nur vom Hören sagen. So richtig habe ich dich nicht gekannt, aber jetzt habe ich dich gesehen. Und das ist so ein Geheimnis, was ich zum Glück vor ein paar Jahren, nachdem mein Leben rauf und runter ging, erleben durfte, dass Gott mir etwas gezeigt hat. Er hat mir einen Spiegel vorgehalten und gesagt, David, schau mal, so lebst du. Du suchst nicht mein Herz, David, sondern du suchst nur meine Hand. Du willst ständig etwas von mir, aber mein Herz interessiert dich scheinbar nicht. Das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Es war aber auch hart, mir einzugestehen, oh, so viele Jahre bin ich Christ und ich habe es irgendwie nicht so richtig gecheckt. Scheinbar war ich viel religiös und interessiert an seinem Segen, aber an Gott richtig interessiert. Und dann fiel mir auf, wie Jesus sagt auf die Frage, Meister, was sollen wir tun? Welches Gebot ist denn wichtig? Und Jesus dann auch sagt, vergiss die 10 Gebote. Das oberste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, von ganzem Verstand, mit all deinem Gemüt. Warum sagt Jesus 4 Attribute? Er hätte auch einfach sagen können, hey Leute, das Wichtigste ist übrigens, dass ihr Gott liebt. Aber er hat gar nicht aufgehört. Ihr sollt Gott lieben von ganzem Verstand. Da oben sollt ihr ihn lieben. Von ganzer Kraft. Wie ihr euch bewegt, wie ihr atmet, ihr sollt Gott quasi fast schon inhalieren. Kraft, körperlich. Von ganzer Seele, euer tiefstes Inneres soll Gott lieben. Mein Gemüt, Gemüt heißt heute übersetzt Charakter, soll ein Gottliebhaber sein. Ich glaube, wir müssen wieder neu anfangen, uns in Gott zu verlieben. Dass wir Lust an Gott haben. Ich glaube, wenn wir wieder uns neu in Jesus verlieben und das hier in diesen Tagen passiert und wir kommen nach Hause, ich glaube, dass wir gar nicht so viel sagen müssen, dass Menschen sehen, wie wir strahlen. Ja, Franz von Assisi hat einmal gesagt, preach the gospel all the time, but only when necessary use words. Sagt das Evangelium ständig weiter, aber gebraucht nur dann Worte, wenn es unbedingt nötig ist. Also Menschen, die Jesus lieben, glaubt mir, die sieht man. Wenn man die trifft, die leuchten, die haben so eine liebevolle, hilfsbereite, demütige Art. Du merkst, oh, das ist einer, ich glaube, der liebt Gott ziemlich. Der hat's verstanden, der ist voller Liebe, der hat gemerkt, es geht nicht darum, ich brauche erst das und das und das, dann kann ich Jesus folgen, mal gucken, was er macht, sondern der hat sich wieder neu in Jesus verliebt. Vielleicht, weil er gelesen hat, habe deine Lust am Herrn, dann wird er dir geben, was dein Herz wünscht. Für alle, die so ein bisschen mitschreiben oder sowas sich merken wollen, ich gebe euch 3 Top-Dinger noch mit zum Ende. Warum es so wichtig ist, sich in Gott zu verlieben. Erstens, wie gerade gehört, habe deine Lust am Herrn. Dann wird er dir geben, was dein Herz wünscht. Was heißt Lust am Herrn? Nimmt's mal mit und denkt selber drüber nach. Was könnte das sein, dass ich wieder Lust auf Gott habe? Dass ich Lust habe, die Bibel zu nehmen und mich mit ihm mal hinten in den Wald zu setzen. Nummer 2, da heißt es im Psalm 1, fängt schon gut an, 150 Psalm, und gleich der erste sagt, dem Menschen geht es gut, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, sondern hat Lust am Herrn. Am Gesetz des Herrn, einer, der Lust hat am Wort des Herrn, der sagt, meine Bibel lasse ich nirgends liegen. Ich finde es so cool, ich habe da total Lust drauf, weil es gibt mir so viel Power. Und da heißt es im Psalm 1, der, egal was er macht, das gerät wohl, das wird gut. Wow, wieder so eine Zusage. Und die dritte zum Mitnehmen ist Josua 1, da sagt uns Gott, lass mein Wort nicht von deinem Munde wegkommen, sondern von deinen Augen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dann wird dir auf all deinen Wegen gelingen, was du vorhast. Also das klingt wirklich nach jemand, der sich neu in Gott verknallt hat. Paulus sagt uns, dass wir am inneren Menschen fest werden sollen. Paulus war so ein Beter. Paulus hätte ich gerne gefragt, was hast du mit Gott erlebt? Er hätte sofort was geschrieben, weil der war ständig am Beten und hat den Ephesern geschrieben, hey, ich bete für euch, und es war ein richtig gutes Gebet. Paulus hat dem Ephesern gesagt, ich bete für euch, nicht, dass es euch irgendwie gut geht, sondern dass ihr innerlich stark werdet, dass ihr in Gottes Liebe verwurzelt seid. Das ist ein cooles Bild, weil so ein Stamm, guckt euch mal morgen beim Spazierengehen die Bäume an, die feste, dicke Wurzeln haben. Das ist dann nicht dieses Auf und Ab, sondern da muss schon ein richtig krasser Sturm kommen, dass dieser Baum umkippt. So sollen wir sein. Dann bleibt unser Leben hier oben. Dann bleiben wir in der Nähe Gottes, weil wir sind stark verwurzelt. Es kommt nicht eine Krise und wir so, ja Gott, es ist so toll, ich habe dich gehört im Missio Camp, ich liebe dich, und dann kommt ein Problem und wir, oh, ja, es war alles so ein Gefühl, naja, es kracht wieder zusammen. Sondern starke Wurzeln betet Paulus für die Epheser, dass sie diese Wurzeln schlagen. Und dann sagt er, weil nur so können wir mit den Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Da habe ich mir ungefähr 28 Ausrufezeichen dahinter gemacht hier. Nur so können wir das ganze Ausmaß, was Gott für uns hat, erfahren. So ein bisschen Gott lieben, muss ich euch leider aus eigener Erfahrung sagen, geht schief, geht nicht. Zitat zum Ende, hören wir eigentlich noch ein Lied danach? Zitat zum Ende von Sarah Young, ein Buchtipp. Sarah Young aus dem Buch Ich bin bei dir, heißt es so? 365 Liebesbriefe, hallo, hilft mir jemand? Seid ihr noch da?
Matoka, Banana.
Jemand Bananen, gibt Power irgendwie, ja, noch? Du, ja, ehrlich, du bist eine. Ja, gut. Ich habe diesmal leider keinen Teebeutel dabei, aber Banane geht immer. Komm, Banana. Okay, das ist gut, der Mann. Wie heißt das Buch? Sarah Young, Ich bin bei dir. Ja, geht doch! Mann, da schreibt sie, und wenn ihr dieses Buch lest, wird euch auffallen, also das ist jetzt ein bisschen Anti-Werbung für das Buch, ich liebe dieses Buch, aber sie schreibt sehr oft dasselbe, ist mir irgendwann aufgefallen. Ja, Schleichwerber, ich kenne Sarah Young nicht, also ich verdiene da keinen Cent, obwohl, vielleicht sollte ich sie kennen, die ist echt toll. Sie schreibt, Jesus sagt dir, ich habe dich so geschaffen, jetzt wird es fast schon biologisch-philosophisch, Jesus sagt, ich habe dich so geschaffen und erfunden, dass deine Freude erst dann vollkommen ist, wenn du dich an mir erfreust. Da hat Gott so einen Chip in uns scheinbar eingebaut. Und an all dem Guten, das von mir kommt, wenn du dich darüber freust, dann findest du tiefste Erfüllung deines Herzens. Also auf Deutsch gesagt, für die es ein bisschen schwer ist, wenn du glücklich sein willst, hat Gott in uns so ins Gehirn irgendwo am präfrontalen Kortex eingepflanzt, danke, meine Frau ist Psychologin, hat sie mir mal beigebracht, dass wir scheinbar nur dann echt glücklich sind, wenn wir unsere Freude nur bei Gott finden, ja, dass wir vollkommen sind, wenn du dich an mir erfreust. Erst dann wirst du tiefe Freude empfinden. Holt euch dieses Buch, das ist echt der Knaller. Ich habe es schon so oft verschenkt. Im Moment habe ich selbst keins. Kann mir mal einer eins schenken? Ich verschenke es ständig, weil ich das immer auf dem Frühstückstisch liegen hatte. Kurze, knackige Verse, Anekdoten, wo ich gemerkt habe, Sarah Young, der geht es auch darum. Sie will, so wie es in diesem Predigtthema heute ging, dass Menschen Gott erleben. Seid ihr noch da? Morgen kommt die zweite darauf dazu passende Geschichte, nämlich, was ist denn dieser Schatz, von dem Gott uns immer wieder erzählt in der Bibel? Was ist denn diese Freude? Ich möchte ganz bewusst eine Predigt immer auf die andere aufbauen. Was ist denn eigentlich dieses Erfülltsein, was die Sarah Young hier sagt? Was macht Menschen wirklich glücklich? Worauf achten? Habt ihr schon mal einen Schatz gehoben? Da werden wir morgen drüber sprechen. Jetzt brauche ich was zum Trinken und ich freue mich, dass die Band jetzt was spült und wir sehen uns morgen. Bleibt gesund. Ciao, servus.
Auf dem Missiocamp 2015 sprach David Kadel zum Thema Schon mal Gott erlebt? Wie alles neu wird. Mehr Informationen zum Missiocamp gibt es auf missio-camp.de. Missiocamp. Dabei sein ist alles.